Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, fast wie im Märchen, so beginnt unser Predigttext. Märchen sind oft Weisheitsgeschichten, die uns einen Spiegel unserer Wirklichkeit vorhalten. Sie erzählen in bildreicher Sprache von Reichtum und Armut, von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von Gemeinschaft und Ausgegrenztwerden. Fast wie im Märchen, so beginnt das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus im Lukasevangelium. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Wir haben den Predigttext eben gehört. Es sind eindrückliche Bilder, einprägsam und ganz gegensätzlich. Und noch stärker werden sie, wenn man etwas mehr über die Hintergründe weiß. Ein reicher Mann in Purpur und Leinen gekleidet, so war in der rabbinischen Tradition nur der König oder Gott ausstaffiert. Und der arme Lazarus lag voller Geschwüre vor der Tür des Reichen. Er wollte etwas von dem Brot erhaschen, womit sich die damaligen Leute nach dem Essen die Finger abzuwischen pflegten. Brot benutzt sozusagen als einmal Servierte aus des nachwachsenden, kompostierbaren Rohstoffen. Das war's, worauf Lazarus aus war. Später ist es genau umgekehrt. Da sehnt sich der Reiche danach, dass Lazarus ihn mit einem Tropfen Wasser am Finger die Zunge kühlt. Zwei, die sich nach etwas sehnen, was die Finger des jeweils anderen berührt haben. Brot beziehungsweise Wasser. Zwei, die einander die Hände ausstrecken, ohne sich dabei nahe zu kommen. Zwei, die sich nicht berühren. Lazarus, der dafür von den unreinen Hunden auf der Erde und dann vom Vater des Glaubens im Himmel berührt wird. Lazarus unendlich geborgen in Abrahams Schoß. Einsam und namenlos dagegen schmachtet der Reiche in der Hölle. Zwischen beiden eine riesige Kluft, eine unüberwindbare Schlucht, ein garstiger Graben. Es sind eindrückliche, kraftvolle Bilder. Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht. Ich schwanke bei diesem Gleichnis zwischen Zustimmung und Ablehnung. Ausgleichende Gerechtigkeit, wenn schon nicht auf Erden, dann wenigstens im Himmel bzw. der Hölle. Dieser Gedanke könnte einem beim Hören dieser Geschichte kommen, gemischt mit etwas Schadenfreude oder mit der Hoffnung, dass böse Menschen eben irgendwann doch noch bestraft werden. Und manchen Menschen will man nicht einmal im Himmel begegnen. Die in dieser Geschichte aufgenommenen antiken Bilder von Himmel und Hölle passen nicht wirklich in unsere Zeit. Aber dennoch bedienen sie die menschliche Sehnsucht nach ausgleichender Gerechtigkeit. Das Besondere unseres christlichen Glaubens besteht aber doch gerade in einer anderen Hoffnung. In der Hoffnung, dass das Reich Gottes bereits im Hier und Jetzt anbricht und schon jetzt Wirklichkeit wird. Wie geht das zusammen? Vertröstung auf das Jenseits wäre ein schwacher Trost, zum Beispiel für Menschen, die täglich in Mülleimern nach leeren Pfandflaschen suchen, um wenigstens ein paar Cent einzulösen. Es wäre ein schwacher Trost für Menschen, die sich in Containern und Supermärkten weggeworfener Lebensmittel bedienen und Angst vor dem Erwischtwerden haben, weil sie sonst bestraft werden. Es wäre ein schwacher Trost für Menschen, deren Not so groß ist, dass sie es wagen, an den Türen von Wohlhabenden um Geld oder Lebensmittel zu betteln und dabei riskieren, schroff abgewiesen zu werden. Nur selten treffen wir diese Menschen in unseren Gottesdiensten. Sie hören diese Geschichte also gar nicht. Wenn überhaupt, dann sitzen sie bettelnd vor unseren Kirchentüren. Die Chance, etwas abzubekommen, ist klein, denn der Opferzweck wurde bereits für andere Projekte festgelegt. Es sind nur wenige Beispiele, die zeigen, in welch verkehrter Welt wir leben. Helmut Gollwitzer schrieb bereits 1968 eindeutig zu diesem Gleichnis: Wer sind wir? Antwort: Wir sind der reiche Mann. Das ist unsere genaueste, unbestreitbare Ortsbestimmung. Wir gehören zu dem einen Drittel der Menschheit, das mit Entfettungskuren beschäftigt ist, während die anderen zwei Drittel mit Hunger und Verhungern beschäftigt sind. Und dieses eine Drittel besteht zum größten Teil aus getauften Christen, die anderen zwei Drittel aus Ungetauften. Die Getauften sitzen als die Reichen am gedeckten Tisch und der arme Lazarus liegt draußen vor der Tür. Wirklich draußen und darum noch ohnmächtiger, bei unserem Mahle noch leichter zu übersehen, als wenn er in unserem Hause läge, wie es das Proletariat in unseren Ländern tat. Die getauften Reichen verstößt ihr Herr und die getauften und umgetauften Ausgeplünderten nimmt er in seinen Schoß. So schrieb Gollwitzer vor über 50 Jahren. Es hat was Erschreckendes und die weltweite Situation hat sich seitdem nicht gebessert. Im Gegenteil. Mit dem Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus hält uns Jesus einen Spiegel hin. Darin sehen wir in Bildern die Wirklichkeit dieser verkehrten Welt. Gleichzeitig entdecken wir, dass sich in diese unsere verkehrte Welt die Wirklichkeit von Gottes Reich mischt. Wir werden eingeladen in beiden Gestalten, in der des reichen Mannes wie des Lazarus, Spuren des Evangeliums zu suchen. Das dualistische Denken in Gut und Böse, Arm und Reich, Schwarz und Weiß, Himmel und Hölle hilft uns dabei nicht weiter. Stattdessen wollen wir 4 Tiefenbohrungen vornehmen. Dazu ein paar Beobachtungen. Erstens, der Reiche, er lebt für sich. Zwischen dem Reichen und dem armen Lazarus gibt es scheinbar keine Verbindung, weder im Leben noch im Tod. Es ist von einer großen, unüberwindbaren Kluft die Rede. Jeder lebt in seiner Welt. Moralisch ist dem Reichen scheinbar wenig vorzuwerfen. So wie er beschrieben wird, passt er nicht in das Bild eines bösen Machthabers, eines Ausbeuters oder Kriegstreibers. Unbeschwert und in Freuden genießt er sein Leben im Wohlstand. Dieser Mensch scheint aktiv niemandem etwas zuleide zu tun. In seiner Welt scheint alles in Ordnung. Was draußen geschieht, interessiert ihn wenig. Seine Tür trennt zwischen seiner Welt und der übrigen Welt. Die Tür ist verschlossen. Reichtum kostet Zeit. Viel Reichtum kostet viel Zeit, bindet Kraft und Aufmerksamkeit. Es ist wie eine Fessel, die das Herz umklammert. Es verändert einen Menschen, sein Denken, Fühlen, Tun. Deshalb ist Jesus in seinem Urteil über den Reichtum sehr scharf. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, hat er kurz zuvor zu den geldgierigen Pharisäern gesagt und ihren Spott geerntet. Sie meinten wohl, dass es für sie, die Hüter der Gebote Gottes, nicht zutreffen kann. Mit der Erzählung vom reichen Mann und armen Lazarus hält Jesus ihnen einen Spiegel vors Gesicht und warnt sie: Täuscht euch nicht. Euer Reichtum gefährdet euch, macht euch lieblos gegenüber Armen und Schwachen. Die Macht des Reichtums ist so groß, dass ein Mensch sein Lebensziel verfehlen kann. Lebt ihr von oder für? Diese Frage kenne ich gut aus Exerzitien. Meine geistliche Lehrerin wird nicht müde, sie immer und immer wieder zu stellen. Von oder für? Dieser reiche Mann lebt von seinem Reichtum. Ihm scheint sein Reichtum ganz selbstverständlich, irgendwie natürlich, so als ob es ihm zustehen würde. Er hat kein Bewusstsein dafür, dass auch diese Tatsache Gnade und Geschenk ist. Hätte er ein Bewusstsein dafür, würde es ihn öffnen für all die vielen, denen es anders geht. Er lebt von Gott, aber nicht für Gott. Und wir? Wo leben wir mehr von als für? Die zweite Beobachtung. Was den Reichen kennzeichnet, ist seine religiös getarnte Arroganz. Vater Abraham, erbarme dich meiner, ruft er aus. Das klingt gut, irgendwie auch fromm und demütig, wie er sich Abraham unterwirft. Aber es klingt nur so. Denn zum einen zeigt er keinerlei Einsicht in seine Schuld. Er bleibt völlig auf sich und sein Leid bezogen. Kein Wort der Entschuldigung zu Lazarus. Nein, der Reiche, er bleibt der Herr. Er spricht doch jetzt nicht mit Lazarus. Er redet über ihn. Er verhandelt mit Abraham fast schon auf Augenhöhe und bittet ihn, Lazarus wie einen Diener zu ihm zu schicken, um seine Qualen zu erleichtern. Der Reiche bleibt also in sich und seiner Welt verschlossen. Vermutlich merkt er gar nicht, wie beziehungslos er ist. Bezeichnenderweise bleibt der Reiche im Gleichnis namenlos, im Gegensatz zu Lazarus. Ja, es ist ein echtes Geschenk, eine Gnade, wenn wir uns und anderen unsere Fehler eingestehen können. Mit Worten oder religiösen Formeln allein ist es nicht getan. Wie oft haben wir schon gesagt, Herr, erbarme dich? Und wie oft haben wir es tatsächlich gemeint? Wie oft leiden wir an etwas und haben eine vermeintliche Vorstellung davon, was uns jetzt gut tun würde, wie der Reiche sich nach dem Tropfen Wasser von Lazarus Finger sehnt. Und wir können dabei oft, so oft nicht spüren, was wirklich gut täte. Eine ehrliche Entschuldigung, etwa vom reichen Mann, ein Heruntersteigen vom hohen Ross der Selbstherrlichkeit. Es täte ihm vielleicht weh, aber wäre nichts im Vergleich zu den Höllenqualen der Beziehungslosigkeit, die er durchleben muss. Wir könnten uns heute also fragen, wo umgehe ich anstehende, schmerzhafte Schritte, indem ich sie vielleicht zu schnell, vorschnell Gott anvertraue, statt das zu tun, was ich selber tun könnte. Eine dritte Beobachtung, was typisch für den Reichen ist, er setzt auf religiöse Spezialeffekte. Im Gespräch mit Abraham weitet sich sein Horizont ein kleines bisschen. Er denkt jetzt nicht mehr nur an sich, sondern auch an seinen Clan, an seine Brüder. Sie will er vor den Qualen bewahren, die er durchlebt. Aber die Mittel, die er dazu wählt, sind bezeichnend. Er will Abraham dazu bringen, einen Toten zu den Lebenden zurückzuschicken. Immer noch hält er an seiner Macht fest, zu beeinflussen. Er schlägt Abraham vor, wie er seine Brüder warnen soll. Und dabei setzt er auf spektakuläre spirituelle Effekte, Auferstandene bzw. Geister. Doch das lässt Abraham nicht zu. Er verweist auf das Bodenständige, auf Mose und die Propheten, auf die wesentliche Botschaft der Bibel. Dort sei alles enthalten. Darauf gelte es zu hören und sich zu Herzen zu nehmen. Alles andere sei spiritueller Popanz. Wenn wir mal ehrlich sind, wie oft haben wir Vorstellungen davon, wie Gott sich uns mitteilen oder zeigen soll? Mir begegnen immer wieder Menschen, die sich als spirituell bezeichnen, die sich aber eben auch besondere spirituelle Erfahrungen wünschen. Dass Gott sich ihnen auf besonders eindrückliche Art und Weise zeigt. Etwas, das nicht jede und jeder erlebt. Nicht, dass das nicht möglich wäre. Aber die Gefahr ist groß, dass wir uns etwas darauf einbilden. Für uns heute also die Frage, wo stehe ich in der Gefahr, mir religiös etwas einzubilden und stolz darauf zu sein? Und als letzte Beobachtung, es geht darum, sich berühren zu lassen von Lazarus, von diesem armen Mann. Seine Haut zeigt krankhafte Geschwüre. Er hat Hunger und hofft, etwas von dem abzubekommen, was der Reiche wegwirft. Der arme Mann ist beschädigt an Leib und Seele. Hunde sind ihm näher als Menschen. Dieser Mann hat einen Namen, Lazarus, auf Deutsch Gott hat geholfen. Wenn wir uns in seine Nähe wagen und ihn mit seinem Namen ansprechen, dann drücken wir die Nähe von Gottes Hilfe aus. Und damit zeigt uns Lazarus eine Spur von Gottes Reich in unserer verkehrten Welt auf. Es allerdings kann als große Zumutung empfunden werden, denn all unsere Sinne sind dabei beteiligt. Bei Lazarus sehen wir die Augen eines leidenden Armen. Der Geruch seines geschundenen Körpers steigt in die Nase. Unsere Ohren hören seine Klage. Ein fahler Geschmack von Bitterkeit legt sich auf unsere Zunge. In der Nähe von Lazarus werden wir berührt von Gott, dessen Liebe, Selbstliebe und Nächstenliebe in einsetzt. Lassen wir uns also von Lazarus berühren. Eine Chance liegt möglicherweise in der Entdeckung unserer eigenen Armut, unserer Verletztheit und Verletzlichkeit. Wenn wir den eigenen Wunden und Geschwüren, die uns das Leben zugefügt hat, begegnen, kann das zunächst sozusagen die eigene innere Hölle bedeuten. Denn es macht Angst, wenn selbstgebaute Mauern nicht mehr schützen und Türen, die uns von unserer inneren Armut trennen, nicht mehr dicht schließen. Vor meiner eigenen Tür liegt dann Lazarus. Auf meinem Grundstück lebt ein leidender Lazarus. Und damit lebt in mir aber auch die Verheißung, Gott hilft. Sich dem zu stellen, dem, was ich in mir eingeschlossen habe aus Angst, dass es mein unbeschwertes Leben stört, das kann mich erleben lassen, dass es Versöhnung und ausgleichende Gerechtigkeit im Hier und Jetzt gibt. Ja, wenn ich das zulasse, dann werde ich frei, ein Lazarus auch im Außen zu begegnen und durch mich Gottes Hilfe erfahrbar werden zu lassen. Die Frage also, gibt es ein Lazarus auch in mir? Wo wir in unserer Welt nach Spuren des Reiches Gottes suchen, da wächst Gerechtigkeit im Großen und im Kleinen. Wo ein reicher Mann und ein armer Lazarus sich gegenseitig namentlich ansprechen, da wird eine Brücke entstehen über der scheinbar unüberbrückbaren Kluft zwischen Himmel und Hölle. Gott helfe uns, dass wir die Brücken zum anderen und zu uns selbst immer wieder finden. Amen.